Herzlich willkommen zum Podcast mit Deutschlands wahrscheinlich letzten Professor für Namenforschung, Jürgen Udolf. Einigen von euch vielleicht bekannt aus Funk und Fernsehen. Doch was soll dieser Titel? Ohne Namen? Ja, richtig. In diesem Podcast soll es hauptsächlich um die, wie ich natürlich finde, sehr spannende Lebensgeschichte meines Vaters gehen. Geboren im Februar 1943, kurz vor Kriegsende in Berlin, nahm das Leben meines Vaters immer mal wieder eine interessante Wendung, die ich einfach für mich und meine Familie festhalten möchte. Doch warum nicht euch daran teilhaben lassen? Und keine Sorge, um ein paar Namen werde ich zu meinem Leidwesen und zu eurer Freude wohl wie immer nicht herumkommen. Aber was wäre ein Namenforscher ohne Namen? Wir sind mal wieder dabei, Papa.
Es ist schön, wunderschön.
Ja, diesmal habe ich auch sofort dran gedacht, dass ich das Intro und das Outro, was ich das letzte Mal vergessen habe, gleich hinzugefügt habe.
Also jetzt sollte das. Liegt das daran, dass du älter wirst?
Ich glaube, das liegt daran, dass wir am Anfang relativ regelmäßig diese Aufnahmen gemacht haben und jetzt irgendwie. Aber es ist eigentlich ganz schön, ne? Es ist immer so, dass wir das.
Hat man eine riesengroße Pause zwischendurch.
Ja, aber wir stetig, ne? Regelmäßig bedeutet ja auch, wir machen es irgendwann.
Wie heißt es? Steter Tropfen höhlt den Stein.
Ach ja, sehr schön, genau. Falls man zwischendrin ein Fiepen hört, ich erkläre das gleich.
Sehr schön.
Ich habe wieder meine Hündin hier neben mir liegen und die leidet gerade ganz dolle, weil sie nämlich scheinschwanger ist.
Oh ja.
Ja, genau. Also Hundebesitzer wissen,
also was das bedeutet. Also bei mir ist das nicht der Fall.
Ehrlich nicht?
Nein. Ich freue mich darauf, über das Jahr 2001 jetzt ein bisschen berichten zu können.
Sehr schön. Ja, erzähle. 2001.
Gut, wollen wir beginnen?
Ja, wir wollen beginnen. Was hast du?
Ich bin in Leipzig. Habe da die Professur für Namenforschung gerade erst angefangen.
Ach so, stimmt.
Gerade erst angefangen. 2000 habe ich den Ruf bekommen, glaube ich. Und es geht los, dass ich eine Wohnung gesucht habe in Leipzig, eine kleine.
Ja, die kann ich mich sogar noch erinnern.
Oh, schön.
Ja.
Ich musste ja da unterrichten und sollte auch vor Ort sein. Und ich war dann ein Modimi.
Ein Modimi, das ist Montag, Dienstag, Mittwoch.
Es gibt auch Dimido.
Ja, das ist dann Donnerstag, Mittwoch.
Das sind die, nee, Dienstag, Mittwoch, für die, Donnerstag. Die nicht an der Uni sind, das sind die Professoren, die Modimi und die Dimido.
Alles klar. Ja, du warst ein Modimi.
Ja. Mido war selten, ja.
Oh ja, es passt nicht gut.
Also ich war ein Modimi, aber es war trotzdem klasse und ich glaube, es hat niemand, nicht viele haben mich da vermisst und vor allen Dingen erreichst du eine Kollegin oder einen Kollegen ja damals schon eher durch E-Mail und durch E-Mail, als wäre das so an seinem Zimmer geklopft hat. Da war ja meist woanders dann, ne?
Ja, auch sie. Vorlesung gehalten oder Seminar gegeben oder so.
Habe ich eine Wohnung gesucht, ich habe sie gefunden, du kennst sie noch?
Ja, ich weiß, dass ich mich am meisten bei der Wohnung daran erinnern kann, da waren nämlich so Parkplätze, die hast du zwar, du hattest keinen, weil du bist ja immer mit dem Zug gefahren, aber diese Parkplätze, die sind irgendwie, die konnten hochgefahren werden. Das fand ich voll Hightech.
Das war, aber hat die mehr funktioniert, aber das sah richtig klasse aus, die konnten die richtig, du hast recht, die konnte hochkaufen, dann drunter noch einer oder wie, keine Ahnung.
Nee. Ich glaube, das war einfach Diebstahlschutz oder sowas,
genau. Oh ja. Stimmt, die waren
aber
davor.
Du hattest keinen, aber die waren davor.
Ja, genau. Ich hatte kein Auto.
Nee,
ich
genau.
Bin in Leipzig, wo ich wurde. Ich konnte zu Fuß zum Seminar gehen und das war kein Problem. Ja, also in der Bernhard-Göring-Straße, hat nichts mit dem bekannten Göring der Nazis zu tun, dort habe ich gewohnt. Und am 2. April habe ich dann meine Antrittsvorlesung gehalten. Wenn ein neuer Prof an der Uni kommt, dann stellt er sich dann vor, der interessierten Universitätsöffentlichkeit. Und ich habe gesprochen über Ortsnamen als Geschichtsquelle. Ein Thema, was ich seitdem immer wieder auch wieder aufgreife. Und es hatte einen Grund, denn dieses Thema hatte auch mein wissenschaftlicher Großvater in seiner Eintrittsvorlesung am 23. Januar 1949 in Heidelberg gehalten. Hans Krahe ist praktisch der als erster sich systematisch mit der Erforschung der Flussnamen befasst hat in Deutschland und in Europa. Und er hat darüber damals schon gesprochen. Und im Januar 1949 hat er also darüber gesprochen. Ich habe das Thema aufgegriffen und habe das dann aus der heutigen Sicht dann interpretiert und neu gefasst.
Alles klar.
Okay. Und ich weiß auch genau, dass es ganz super ankam, denn am nächsten Tag kam der Lektor für Serbisch und Kroatisch zu mir und sagte, und das war richtig interessant, ich hätte vielleicht doch Lust, Er sagte wörtlich, also ich hatte bisher jetzt keine solche Lust, aber ich hätte Lust, da was zu machen. Dann habe ich ihm gesagt, machen Sie doch Ortsnamen Serbiens oder so. Ne? Mhm. Und ich weiß, dass er mit dem Sekretär gesprochen hat und sagt, warum machst du das nicht? Aber es ist nichts draus geworden.
Ach,
wie auch immer.
Okay.
Und dann habe ich Unterricht gehalten, natürlich nur ganz kurz. Vielleicht ein Thema, Slawen in Deutschland. Ja, wir haben weite Bereiche in Deutschland, die von Slawen besiedelt sind. Mhm. Kannst du was sagen dazu, Kathi?
Also da verbinde ich jetzt irgendwie so Mecklenburg-Vorpommern, ja, Brandenburg, Sachsen,
ja,
so.
Hast du vom hannoverschen Wendland schon mal was gehört? Ich sage...
Bei Wendland muss ich immer an den Castor dran vordringen.
Ja, natürlich. Ja, der geht ins Wendland.
Ja, genau.
Nach Gurleben.
Ja, genau.
Und da gibt es doch so tolle Ortsnamen, Butterfights und so, ne?
Ah, ja, okay, nee.
Und warum heißt das Wendland?
Weiß ich nicht. Das sagst du mir jetzt.
Ja, klar. Weil Wenden das frühere Wort für Slawen ist.
Ah, Wendland, also ist das das Slawenland.
Slawenland. Ah. Ja, weil die Slawen, das Draveno-Polabische, klingt gut, ne?
Das klingt so, als hätte man Ahnung, ja?
Ja, nein, das liegt daran, dass da eine Landschaft gibt, der Draven, so heißt die Landschaft. Hat ist mit Holz, mit dem Wort für Wald im Slawischen verwandt, also Waldlandschaft, wenn
ist
so
Harz
willst.
Harz eigentlich auch Wald?
Ja, aber das ist kein slawisches Gebiet, deswegen haben wir dort Harz.
Ja, genau, ja, aber ja. Dann muss ich gerade denken, dass, also wie du mal irgendwann gesagt hast, dass Flussnamen immer fließen, Gewässer, Wasser oder so bedeutet, da habe ich gerade gedacht, ist dann Harz auch Wald?
Ja, da steckt ein ganz altes Wort drin für Bergwald, also mit einem Wald bedeckter Berg.
Ah,
das steckt
klar
drin im Harzwort.
Okay. Okay, spannend, ja.
Das Draveno-Polabisch, darüber habe ich dann gesprochen, da haben wir am Rest, aber ich muss so sagen, bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts wurde im hannoverschen Wendland noch Slawisch gesprochen. Mhm. Es gab dort Reste von Slawen, die dann immer noch ihre alte Sprache gesprochen haben. Und einer, der sich dafür interessiert hat, das ist wirklich unglaublich, ist Leibniz gewesen.
Ah, der letzte Universalgelehrte?
Perfekt,
ah, ja,
genau.
Gott.
Und das muss ich überlegen. Der hat sich also auch dafür interessiert,
ja,
und hat aufgefordert, die Sprache aufzuschreiben, bevor sie ausstirbt.
Ja.
Das haben manche dann gemacht. Ja?
Ist klar.
Und wir haben Sprachreste, steht da hinten.
Achtung, jetzt nicht mehr bewegen.
Ja.
Guck dir das an. Hier, muss ich ein Foto am Ende machen.
Ja, ich verstehe.
Alles klar, okay. Der Hund liegt direkt neben dem Rad.
Ja, stimmt. Also ich darf das, den Stuhl nicht mehr bewegen. Und Pastoren vor allen Dingen haben dann das Draveno-Polabische aufgeschrieben und dann habe ich darüber gehandelt und dann kann man das Draveno-Polabische mit den anderen noch lebenden slawischen Sprachen vergleichen, mit dem Tschechisch, Polnisch und so weiter. Das ist eine interessante Geschichte. Und wichtige Spuren des Draveno-Polabischen sind die Ortsnamen.
Ne? Ja,
jede Menge Ortsnamen haben, die auf Slawisch zurückgehen. Auch Lübeck ist ein slawischer Name, Mölln ist ein slawischer Name und
so
weiter.
Cool, da haben wir wieder Namen als Zeugen der Geschichte.
Richtig, ganz genau.
Ja.
Und dann habe ich doch gehandelt in Vorlesungen über Siedlung, Wanderung und Kontakt aus namenkundiger Sicht. Da geht es um Folgendes, Kathi. Ein Volk oder ein Teil eines Volkes verändert seinen Wohnsitze, zieht also aus. Wir sprechen ja auch sogar von einer Völkerwanderungszeit. Ne?
Ja, ja.
Also die Goten wandern unglaublich bis Afrika. Ne?
Ja.
Ostgoten bis Afrika, Westgoten bis nach Spanien. Und da ist die Frage, kann man solche Wanderungen mit Hilfe der Ortsnamen vielleicht nachvollziehen, auch wenn man nichts von ihnen weiß?
Ja.
Modernes Beispiel, wir haben Auswanderer, Millionen aus Europa.
In die USA,
USA,
dann haben
Australien,
wir New York,
Kanada.
Und New
Richtig.
Amsterdam.
Genau,
und
ne?
So, ne?
Es gibt dann Deutsche auch.
Ich hatte zum Beispiel, ich war ja in den USA und
in einer
Kirche, die hieß New Brunswick.
Ganz genau.
Ja.
Neue braunschweigische Kirche.
Genau,
eigentlich,
ja, genau,
ne?
Ja.
Und wie hieß die Oma, wie du sie genannt hast, im Nachbargehöft, die hieß doch Feuer. Feuersänger, ne?
Ja.
Oder
ja,
war
ja,
das
ja.
bei Anja?
Nee, das war bei Anja.
Bei Anja, Entschuldigung.
Ich nix, ja.
Feuersänger, toller Name, ne?
Ja.
Singt im Feuer, oder wie?
Wahrscheinlich singt er da dann nicht mehr.
Nein,
aber
das ist die sogenannte Brandrodung.
Ah.
Man zündet Bäume an, Brasilien immer noch. Man zündet Bäume an, lässt es erstmal abbrennen und rodet dann den Stumpf. Brandrodung.
Ach.
Und das Feuersänger kommt von versengen, ne? Da habe ich mir... mich versenkt da, dann meine Kleidung habe ich mir angesenkt.
Ja.
Ja?
Ja.
Das hat also nichts mit Singen zu tun, sondern mit dem Sängen, mit dem Feuer, von Feuer betroffen sein, sagen wir so.
Ja, ja. Spannend.
Deswegen Feuersänger.
Ja.
Toller Name.
Ja,
ja, und da habe ich also drüber gesprochen, über die deutsche Ostsiedlung. Wir haben ja eine riesige Bewegung gehabt seit dem 12. und 13. Jahrhundert. Zehntausende von deutschen Siedlern sind ganz auch aus Osten gewandert. Wir haben darüber schon gesprochen. Da
beim
spielt
Rattenfänger,
die Rattenfängergeschichte eine Rolle. Und 10.000 gegangen. Und das kannst du mit Hilfe von Ortsnamen eben nachvollziehen. Die nehmen ihren Ortsnamen eben mit. Genau wie die deutschen Siedler nach USA. Die nehmen ihre. Das war das eine. Und dann ist eine ganz spannende Geschichte, will ich nur kurz anreißen. Nach England. Westgermanische Stämme gehen rüber nach England. Das wissen wir.
Mhm.
Es müssen westgermanische Siedler sein, weil das Englisch eine westgermanische Sprache ist, keine nordgermanische. Die Skandinavier, die kamen erst später. Auch haben sie dann gemischt mit den schon lebenden dort westgermanischen Stämmen. Es gibt dann englische, skandinavische Einflüsse im Englischen. Aber die Frage ist, von wo kamen die? Und da gibt es ja überall, findest du in Geschichtsbüchern, ich habe das auch selbst auch gelernt.
Ah, da haben wir das schon.
Ja, ich weiß, nur ganz kurz,
ja.
Von Schleswig-Holstein darüber. Darüber habe ich dann gesprochen in meiner Übung, habe dann Beispiele genannt, wie man Wanderung von Völkern und von Teilen von Völkern mit Hilfe der Ortsnamen nachvollziehen kann. Ne?
Mhm.
Für mich finde ich ein spannendes Thema.
Ich glaube, für die Studenten war es auch ein spannendes Thema. Da kommen wir ja noch zu.
Ja.
Aber es hatte ja auch Auswirkungen.
Hat auch Auswirkungen. Dann habe ich hier ein Thema Medien. Was lief denn so weiter in den Medien?
Ja,
da habe ich mal eine Liste gemacht, Kathi. Und da siehst du, wir sind im Jahre 2001 hier.
Ja,
ne?
Haben wir Radio 1.
Da haben wir Radio 1. Und das bleibt noch eine ganze Weile so. Und dann steigt das dann an. Wir kommen noch dazu später.
Genau, das machen wir irgendwann.
Das machen wir später.
Mal.
Aber hier, der erste Sender war Radio 1.
Mhm. Ne? Und der blieb.
Und der blieb lange. Und ich habe 3 Jahre. Radio 1, jawohl, am 30. November lief das täglich bei Radio 1, die Sendung. Die Leute rufen an, ich heiße Essig und möchte ja wissen, wo mein Name herkommt. Ne?
Genau, Essig war der erste Name. Hatten wir auch schon.
Ja, genau. Und dann habe ich daraus etwas gemacht, weil jetzt passierte Folgendes. Die Leute riefen bei uns jetzt an in Leipzig.
Ja.
Wollen wissen, wo ihr Name herkommt.
Mhm.
Ja. Und da haben wir damals, weil es immer...
Aber es waren, ich habe das gerade gesehen, es waren ja dann auch Vornamen ganz oft. Ne?
Vornamen auch, das machte halt Frau Rodriguez, da war ich kein Spezialist dafür, da hatte sie viel mehr Ahnung. Das hat sie gemacht, ja auch, die rief auch an. Und wir haben das nicht eingesehen, die hat zum Teil dann auch halbe Stunde lang erläutert und so weiter.
Mhm.
Wir haben uns nicht eingesehen, dass das umsonst passierte. Ne?
Ja.
Ja? Man, jeder Arzt, der eine Beratung macht, schreibt rein, Beratung zum Teil auch telefonisch. 13,70 €. Ne?
Ja, irgendwie ja. Müssen wir jetzt nachgucken.
Ne? Nein, brauchen wir nicht. Ne?
Ja,
ja. Ja, und da gab es damals zu der Zeit die 0190-Nummern.
Oh ja, das war ein bisschen anrüchig. Ne?
Ja, stimmt, stimmt. Es gab dann auch diese Sex-Dings-Geschichten, die auch darunter liefen.
Ja, genau. Heute ist es 0800. Ne? Also
das nur, das Geweiß ist ja enorm. Ja,
ja, also, nichts mehr mit Sex, aber 0800 sind ja heute die kostenfreien
richtig,
Nummern.
Ja.
Ne? Also,
und das war 0890 und das haben wir dann eingeführt, kostenpflichtige Nummer. Das haben wir anfangs darauf hingewiesen.
Ja.
Also der Anruf ist kostenpflichtig. Ne?
Ja, genau.
Und wenn die weitergelabert haben, dann lief dann die Ruhe.
Ja, cool. Ne? Und die Einnahmen hat Frau Rodriguez bekommen.
Richtig,
ne?
Davon wurde sie dann bezahlt.
Ja, cool.
Klasse Idee.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, wer arbeitet
ja, und keiner. Da ich ja im Radio war und später wird es ja noch viel mehr, kam da ganz schön was zusammen.
Ne? Ja, cool. Ja, sehr schön.
Ja, das war eine wunderbare Geschichte. Und dann habe ich mal aufgeschrieben, was gab es dann für interessante Sachen, die wir noch nicht besprochen haben. Da habe ich zum Beispiel hier, Kathi, du kennst das, was ist ein Bagel?
Ein Bagel? Ein Bagel ist ein, naja, eigentlich ein Brötchen mit Loch.
Ein Brötchen mit Loch, ja.
Also ein bisschen überspitzt, ja.
Amerikanische Geschichte, ne?
Ja, ist es aber, ja doch, glaube ich amerikanisch.
Wo kommt das Wort her?
Das wirst du mir jetzt erklären.
Du ahnst, was kommt. Wunderschön.
Ja.
Ja, das ist entstanden in New York vor allen Dingen. Und zwar in Kreisen der Juden.
Ja.
Der Juden in den USA. Und ist ein Wort aus dem Jiddischen.
Ah, okay. Okay.
Das Jiddische, was früher in Osteuropa gesprochen wurde, heute durch Adolf Hitlers Verbrechen, ja, fast alles ausgerottet. Ne?
Ja.
Dieses Jiddische hat ein Wort gekannt, das hieß Bagel.
Mhm.
Bagel.
Bagel, also
Bagel,
aber
mit EJ oder EY geschrieben.
Ah, okay.
Die Frage ist, wo kommt das her? Ne?
Ja.
Ja. Und ich habe dann gefunden, im Jiddischen ist es eine Entlehnung aus dem Mittelhochdeutschen. Jiddisch gilt übrigens als Sprache, die dem Germanischen zugerechnet wird,
mhm,
weil die Grundlage ist ein Mittelhochdeutsch.
Ah, alles
mit
klar.
Starken slawischen Einspringseln. Ja.
Mhm. Mhm. Ja.
Und die Frage ist dann, ist das vielleicht eine Variante von Bügel?
Mhm.
Bügel, Bagel, ja, und
ja,
so weiter.
Ich versuche gerade, also ja, ich versuche gerade so ein bisschen zu überlegen, also letzten Endes die Herstellung dieser Bagel,
ja,
wie das läuft. Ich kann mir vorstellen, also ich habe wirklich keine Ahnung,
ja,
aber ich kann mir vorstellen, dass das so auf so einem Holzstab oder
ja,
so, dass die da draufgepackt werden und sind das dann die Bügel?
Mhm. Ja, und die Lösung für die, woher das Wort kommt, steht im Wörterbuch der Brüder Grimm,
mhm,
und zwar noch von ihnen selbst geschrieben.
Oh, spannend.
Denn die ersten 5 Lieferungen, das ist ja ein Riesenwerk mit, glaube ich, 36 Bänden, ne?
Ja.
Und sie haben nur an den ersten Bänden mitgearbeitet, weil sie dann gestorben sind.
Ja.
Das war, es war unglaublich zu der Zeit, wo sie es gemacht haben. Da gibt es Berichte darüber. Sind morgens aufgestanden, haben was gegessen, Wörterbuch. Mittag, was gegessen, Wörterbuch. Kleiner Spaziergang, Wörterbuch. Abendessen, Wörterbuch. Und am nächsten Tag genauso. Ja?
Ja,
monatelang.
Ja, mhm, ja.
Und da steht im Grimmschen Wörterbuch, ich glaube, das ist in Band 1, ersten
ja,
Band. Ja,
ein Backwerk ja, in schlesischer
Gegend.
Welcher
Meister in den Fasten will Beugel backen.
Mhm.
Frankensteiner Bäckerordnung, angeblich schon vor 1501 unweit Koblenz, sagt, wohl von der gebogenen, gewundenen, ringförmigen Gestalt. Es ist also eine Ableitung vom Bogen.
Ja.
Es bezieht sich auf die gekrümmte, auf die runde Gestalt des Backwerks.
Ja.
Und dann heißt es Beugel im Hochdeutschen von Bogen.
Mhm.
Ja. Und das Beugel wird entrundet, weil das Riddische kann kein Oi. Das liegt daran, wenn du auf meinen Mund achtest, wenn ich ein Ö sage,
ja,
oder ein Ü oder ein Oi, ist der Mund rund.
Ja, stimmt.
Und Jiddisch kann das nicht.
Mhm.
Das muss entrundet werden.
Also Bagel.
Ja, ja, du
ja,
ziehst halt den Mund in die Breite. Ne? Das Ö
ja,
wird, denk an, vielleicht noch an die Oma, die hier gelebt hat. Die, bei ihr hat immer Probleme, die Küche klingt dann manchmal wie Kiche. Ne?
Ja,
ja, ja, und die
ja,
Möwe wie Mewe. Ja,
ja,
vor allen Dingen bei ihm, beim Opa war es, glaube ich, noch deutlicher.
Ja, da habe ich zu wenig Erinnerung.
Zu wenig Erinnerung, ne?
Also aus Ö wird
E, aus Ü wird I. Und aus Eu wird Ei.
Ah.
Und so entsteht dann aus der Form Beugel, entrundet,
Bagel.
Und das
ja,
geht ins Englische.
Ach, spannend. Und
ja,
eigentlich,
ne?
ist es eine jiddische
richtig,
Geschichte.
Ja.
Ach, sehr cool.
Anders ausgedrückt, noch ein Stück weiter mit Hochdeutsch.
Ja, ja? Hm? Stimmt, ja.
Das war also, fand ich interessant.
Wie bist du darauf gekommen? Also wie hat sich
ich
das
bin mal gefragt worden. Ich glaube, von der Radio 1. Woher kommt das Wort Bagel? Ne?
Ja.
Ich kannte das gar nicht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Bagel gegessen.
Ehrlich? Nicht?
Nee,
schmeckt
ich glaube
gut.
Nicht. Ja.
Aber eigentlich ist es... Also,
ah, ich weiß, in Leipzig gab es welche. Ja,
ja. Okay. Müssen wir zusammen...
Ja, ich bin nachgefragt worden. Das weiß ich noch.
Mhm.
Na gut. Und dann habe ich ja auch Ortsnamen gemacht. Wir hatten ja schon angefangen mit der Ortsnamenforschung von Niedersachsen. Und ich sehe gerade hier 2001, wir sind im Jahr 2001, bis dahin waren erschienen Hannover und Osterode. Du weißt, die Bände stehen
ja, ja, genau, da habe ich auch schon ganz viele Fotos gemacht.
Die waren fertig. Hannover und Osterode waren erschienen. In der Arbeit war Kreis Göttingen.
Mhm.
Göttingen, Stadt und Landkreis Göttingen.
Ja.
Und da haben wir immer Teamwork gemacht, so nannte ich das. Udolf, Kasimir und Ohainski trafen sich in der Wohnung von Kasimir und Ohainski. Und wir haben uns dann 2 Stunden zusammengesetzt und haben dann Ortsnamen besprochen. Die von Göttingen, Kreis Göttingen,
ja,
die
ja,
also dann war. Also hast du ja hier von Göttingen, was hast du hier? Wehnde, Geismar, Grone, ne? Wo kommen die Namen her und so weiter.
Mhm.
Ich nicht im Einzelnen ausführen. Und daran waren wir beteiligt. Und dann kriegte ich Kontakt, habe ich angeschrieben, glaube ich, Minister Oppermann war damals in Niedersachsen Kultusminister. und verantwortlich auch für Förderung kultureller Sachen, glaube ich, und so weiter. Ja, und dann habe ich seine Sekretärin oder was angerufen, oder Referenten, habe gefragt, wir könnten Unterstützung gebrauchen, ob das Ministerium vielleicht dafür Gelder hätte. Und dann habe ich einen persönlichen Referenten kennengelernt und der hat gesagt, ja, ich spreche mal mit Herrn Oppermann. Ja, und dann habe ich tatsächlich einen Termin gekriegt.
Bei Herrn
Oppermann? In einer Sitzung des Niedersächsischen Landtags.
Ach, wie spannend.
Dann machen die dann Pausen, also eine halbe Stunde oder so, ja.
Mhm.
Und in der Zeit empfangen sie dann irgendwelche Leute, also Art Sprechstunde, ne?
Ja, ja.
Ja, und da habe ich mit ihm gesprochen und ich habe dann hinterher gehört, er ist ja leider vor ein paar Jahren gestorben.
Ja.
Habe ich hinterher erfahren, dass Herr Oppermann immer großzügig war im Zusagen. Ne?
Ach so.
Ja, ich habe dann gesagt, wir wollen eigentlich ganz Niedersachsen machen. Und dann hat er gesagt, beantragen Sie doch für ganz Niedersachsen. Also der Referent hat das hinterher dann im Gespräch zu mir gesagt, naja, fangen wir erstmal mit einem Kreis an. Ne?
Okay.
Weiß noch genau. Und ich kann hier gar nicht mehr genau sagen, ob die Unterstützung dann noch für Göttingen auch noch da war. Ich weiß das wirklich nicht mehr.
Mhm.
Aber ich habe weiter dann nach Förderung gesucht, habe auch Gespräche gehabt mit dem Landkreis Göttingen, der Stadt Göttingen und vor allem mit der Sparkasse Göttingen. Das ist so, dass die Förderung vom Landkreis Stadt Göttingen für kulturelle Dinge wird von der Sparkassenstiftung gemacht.
Ja.
Also, und dann habe ich mit denen gesprochen und das war ein Gespräch im Jahre 2001 und dann hat es noch ein bisschen gedauert und dann konnten wir mit Hilfe, ich habe dann, das weiß ich noch genau, 25.000 D-Mark damals noch locker machen können, die Herr Weinski bekommen hat, weil der keinen Job gehabt, keine Stelle. Und das haben wir bekommen. Und das war dann mit die Grundlage, dass wir den Band erstellen konnten. War natürlich toll.
Ja.
Uwe Einski hat mir hinterher immer gesagt, damals haben wir es doch gesiezt. Ah, wissen Sie, Rudolf, so wie Sie den Gelder besorgen, da könnten sich andere was von abschneiden. Ne? Aber mir war es überhaupt nicht klar, wie man sowas macht. Ich habe es einfach so gemacht, wie ich das für richtig hielt. Ja,
ja, aber wahrscheinlich ist es genau das, einfach menschlich. Ne?
Sehr wahrscheinlich.
Ja,
ja, und dann habe ich hier ein kleines Kapitel. Familie.
Familie,
da
ja.
Da kommt ziemlich viel Kathi drin vor, du.
Ja, ich glaube, das liegt aber daran, dass, wie alt bin ich denn jetzt?
Das steht hier, pass auf.
Wie alt bin ich? 11?
Du bist 2001.
Oh Gott, Mathe. 12 bin ich, ja, aber ja, gar nicht so schlecht. Ja, genau.
Drei Kinder sind aus dem Haus.
Ja, und ich bin jetzt also
Kathi
eigentlich...
Kathi ist faktisch Einzelkind.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin eigentlich Einzelkind.
Und das hast du mir erzählt, und erst Jahre später habe ich das begriffen, du hast gesagt... Ja, das war plötzlich auf einmal.
Das war ganz schlimm.
Erzähle.
Also ich habe das in der als Psychotherapeutin muss man ja Selbsterfahrung machen.
Mhm.
Ein kleiner Einschub und ich habe das dann in der Selbsterfahrung haben wir das einmal nachgestellt und ich habe echt muss ich jetzt mich outen, geheult wie ein Schlosshund, weil das so schlimm war für mich, dass auf einmal alle weg waren. Also es war schon echt krass. Also natürlich gab es auch ganz tolle Seiten, ne? Als Einzelkind, wenn man dann auf einmal die komplette Aufmerksamkeit der Eltern hat, ist jetzt auch nicht nur schlecht, aber so mental, wenn man dann auf einmal alleine ist mit den alten Eltern, so jung war der ja auch wieder nicht, war schon interessant.
Genau.
Ja.
Wie alt war ich im Jahr 2001? Ich bin 43 geboren, 57, 58 sowas, ja?
Ja, genau.
Ja, du warst praktisch Einzelkind, hat er Vorteile gehabt, komm nicht leicht drauf. Und wir haben, da steht hier Anmeldung Vogtschule.
Oh, stimmt, ja, ich hatte...
Welche Schulform war das dann? Ja?
Also ich bin ja noch in Niedersachsen, gab es ja damals die Orientierungsstufe, das gibt es ja heute nicht mehr. Und ich bin dann gewechselt erstmal auf die Realschule, weil mein Arbeits- und Sozialverhalten, Sozialverhalten war in Ordnung, aber mein Arbeitsverhalten war grottig. Richtig grottig.
War es dann nicht gut damals?
Ne? Nee, gar nicht. Da bin ich dann auch erstmal auf die Realschule gekommen. Wurde auch erstmal nicht besser, wurde dann später besser mit dem Arbeitsverhalten.
Und dann... Und dann haben wir dich an die Vogtschule angemeldet. Gab es da den Bert-Brecht-Abend? War das Vogtschule, Kathi?
Nee, das musst du verwechselt haben.
Ja.
Also, weil ich weiß, dass ich mal eine Pantomime-Aufführung hatte. Die fandet ihr ganz toll. Aber das war in der vierten Klasse. Das war in der Erich-Kessner-Schule.
Das war aber ein Jahr davor vielleicht. Ja. Aber
ja.
Das fand ich genial. Das war unglaublich gut. Dein Lehrer hat ja gesagt, wir sollten da unbedingt das uns ansehen. Das war toll. Dann bist du nach London geflogen.
Ja, ich glaube, das erste Mal ganz alleine. Ne? Ich
mit
war 12
Jürgen
Jahre.
Mattes?
Ja, mit Jürgen Mattes. Das ist jetzt Schleichwerbung. Ne? Die gibt es nämlich immer noch.
Ja,
aber ich
gut, okay. Das war ja so.
Okay. Ja, also ich bin mit Jürgen Mattes nach, das war nicht London, das war Eastbourne.
Ja.
Aber natürlich sind wir nach London geflogen. Also bin ich nach London geflogen. Da war ich, wie gesagt, bei 12.
Ja.
Da hatte ich so ein gelbes Lufthansa-Schild oben, das weiß ich noch.
Ja.
Weil ich alleine geflogen bin.
Ja, du warst noch keine 12.
Doch, ich war 12.
War 12?
Ja, ich war 12. Mit 12 bin ich das erste Mal alleine geflogen. Mhm. Genau. Und da habe ich dann Sprachreise gemacht, weil ich ja so schlecht war in der Schule. Ja. Also schlecht, also war jetzt, naja, ich hatte, Englisch war jetzt auch nicht so meine Stärke. Ne? Wir erinnern uns an Leserechtschreibschwäche.
Meine auch nicht.
Wie wirkt sich da ja auch so ein bisschen drauf aus und so. Und dann habe ich Sprachreise gemacht.
Ja.
Danach war die Note in Englisch besser.
Echt, ja?
Ja.
Hat es was gemacht?
Ja, ja? Es hat dazu geführt, dass ich gefühlt alle 2 Jahre eine Sprachreise gemacht habe.
Ja, ja, stimmt. Ja,
aber es hat immer ein bisschen geholfen. Ja, genau.
Und da du allein warst und dich gegen deine Eltern durchsetzen musstest, steht hier Kati Karate.
Achso, ja, ich habe irgendwie, habe ich lauter Sachen ausprobiert, genau, aber es war also hobbytechnisch, ja, ich habe Karate habe ich auch ausprobiert. Ich glaube, was habe ich geschafft? Boah, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube,
da gibt's verschiedene Gelb,
ne? Ich glaube, das ist also ganz am Anfang schon, also Gelb ist jetzt wirklich ganz schwach. Klar. Ich habe ja aufgehört, aber immerhin.
Genau. Ja, und da du Einzelkind warst, haben wir dann, sind wir dann mit dir zusammen nach Oldenburg gefahren. Und in Oldenburg hast du einen Computerkurs gemacht.
Ja, für eine Woche.
Oder? Ja, eine Woche. Ja. Wir haben eine Woche Urlaub gemacht in der Zeit da oben.
Ja.
Und du hast Computerkurs gemacht. Hast du daran noch Erinnerungen?
Ja, so teilweise. Also,
Computer ging damals los, ne? 2001, ne?
Ja,
mhm.
Ja, doch.
Unser PC, ich habe den ersten PC 1995 gekriegt.
Ja, stimmt. Mhm. Ja, ich erinnere mich, es gibt ein Foto, wo ich sitze und mit Paint... Also,
ja, ja.
Mache ich heute immer noch so gemalt habe.
Ja.
Ehrlich?
Ja, ja.
Okay, gut.
Ja. Ja. Und ja, und dann, da du eben Einzelkind warst, waren wir auch dann eine Woche lang in Ostfriesland.
Ja,
genau. Weißt du das noch? An der Ostseeküste? Nee, an der Nordseeküste?
Das weiß ich nicht.
Dunkel, ne?
Ja, da weiß ich wirklich nicht.
Und zwar waren wir deshalb in Ostfriesland, weil ich einen Vortrag zu halten hatte in Aurich.
Mhm.
In Aurich-Schaurich, das stimmt überhaupt nicht, das ist ein wunderschöner kleiner Ort.
Mhm.
Und da in Vorderland, da haben wir gesagt, gut, dann machen wir eine Woche Urlaub. Ich kann mir doch fahren, eine Ferienwohnung. Mhm. Ja. Ah ja, und da waren wir. Eine Sache, Kati, wo du mir das Leben gerettet hast.
Ich habe dir das Leben gerettet?
Ja, so ungefähr.
Oh Gott, jetzt kommt's.
Ja,
du weißt Sachen, die ich nicht mehr weiß.
Ja, aber du wirst dich gleich erinnern.
Okay.
Wir haben einen Ausflug gemacht nach Wehner. Warum? Nach Wehner an der Ems.
Mhm.
Weil ein Schiff... Der Papenburg-Werft.
Ja.
Dann, das war ein großes Ereignis immer.
Ja.
Das Schiff wird dann über die Ems in die Nordsee geführt.
Ja, riesen
Zentimeterweise.
Ja, ja, spannend.
Und die engste Stelle ist die Brücke bei Wehner.
Ah, alles klar.
Und da waren die meisten Menschen, weil das ging wirklich fast um Zentimeter, ne, ja, wo das Schiff dann da vorbei. Übrigens ist die Brücke dann irgendwann später, wenn ich mich richtig erinnere, von einem gerammt worden und muss neu gebaut. Ich glaube, noch nicht fertig. Ich weiß es nicht genau.
Aber jetzt weiß ich die Geschichte wieder.
Ja, und zwar hat es geregnet.
Ja,
und wir
haben geparkt.
Ja.
Natürlich irgendwo. Und dann standen wir da und haben dieses Schiff angeguckt. Und ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, das Auto steht da und da.
Ja.
Und meine lieben Eltern gesagt haben, nö.
Ich war völlig daneben, ja.
Genau.
Und wie ging es dann weiter?
Und irgendwann habt ihr dann doch auf eure 12-jährige Tochter gehört. Und siehe einmal da.
Ja.
Wir haben das Auto nach gefühlten 3 Stunden doch irgendwie gefunden.
Ja, ohne dich hätte ich das Auto nie mehr gefunden. Und es regnete und der Hund war nass wie wir. Nass wie ein Pudel, ein Hund sagt man ja immer. Und wir waren nass.
Aber ein Dackel.
Und wir haben uns ausgezogen bis auf die Unterhose, ne? Ich weiß noch genau.
Das weiß ich nicht mehr.
Ja, und das im Auto, wo es dann langsam warm, es war alle raus, spannend war es. Und vor allem sowas vergisst man ja nicht. Ne?
Nee, das stimmt. Also, aber ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich wusste, wo das Auto steht, aber ihr mir erstmal nicht geglaubt habt.
Hab ich, ja.
Nee, habt ihr nicht.
Ja, Eltern sind immer klugscheißerig, ja. Ja, und dann habe ich noch, wir haben ein bisschen Zeit noch. Dann habe ich ein paar Sachen noch, die auch wirklich spannend sind. Erstens habe ich darüber nachgedacht, woher kommt der Ortsname Buxtehude?
Ja.
Das ist doch ein schöner Name.
Oh, das stimmt. Buxtehude ist ein schöner Name.
Und ich habe dann festgestellt, dass der Ursprung das Hude gar nicht dran gehabt hat.
Mhm.
Da hieß erst Buchstadon, ganz anders. Aber dieses Hudewort, das hat mich fasziniert. Das habe ich dann später auch, oder auch früher schon immer wieder darauf hingewiesen, das ist ein tolles Wort. Dies Hude kennen wir aus Buxtehude, aus Hude bei Bremen.
Mhm.
Gibt 2 Theorien. Einmal die Hütung, dass etwas dort an Hütung war, von Niederdeutsch und so. Und die andere ist viel spannender. Es gibt im Altenglischen gibt's ein Wort, Heath, geschrieben H-Y-T-H. Und das heißt so viel wie Landungsstelle am Fluss, Stapelplatz am
praktisch,
Fluss.
Praktisch, dass der Flughafen Heathrow heißt, ne?
Ja, aber der gehört nicht dazu. Aber in einem anderen einen Ort, den alle kennen, der hat das mit zu Chelsea.
Ah.
Chelsea ist nämlich ein altes Chalk Heath.
Ah.
Und Chalk ist Kreide.
Mhm.
Und Heath ist Landungsplatz oder Stelle am Fluss. Es ist also eine Kalkstelle am Fluss oder ein Kalkübergang.
Wenn
hätte Clinton
das
gewusst,
wusste,
dass er hat er seine Tochter nicht Chelsea genannt. Ja? Aber das Spannende ist eben, wenn du jetzt die Hudenamen, die in England, die Hießnamen und die in Deutschland ansiehst, hast du eine wunderschöne Verbindung zwischen beiden Bereichen. Ne? Und das kannst du wieder nutzen, um dazu etwas zu sagen über die Übersiedlung der Westgermanstämme nach England. Ganz spannende Geschichte. Und dann eine hochaktuelle Geschichte, Kathi. Thüringen. Ich muss mal gucken, wo ich das jetzt habe. Ich habe das aufgeschrieben. Ja, finde ich so. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben über die Frage, woher kommt Thüringen, das Wort Thüringen, der Name Thüringen. Und habe dazu etwas gefunden. Ich habe gefunden, dass es Duisburg gibt, Duisburg in Westfalen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wir haben öfter mal darüber gesprochen, müssen wir, Werners Gesetz.
Oh ja, haben wir.
Dunkle Geschichte, wirst du dich erinnern, ist ein Wechsel zwischen, sag's mal ganz kurz, zwischen S und R.
Mhm.
Also zum Beispiel frieren, aber Frost. Englisch übrigens freeze. Ne?
Ja.
Freezen, freeze, frozen. Ne? Und dann gibt es Wörter wie küren, kosten, Englisch choose.
Mhm.
Ja? Im Niederländischen, die Wahlen heißen kiesen.
Ah, ja? Ja.
Und die Walküre, die sucht die gefallenen Helden aus und führt sie nach Valhalla.
Mhm.
Das sind die Schlachtjungfrauen, die die Helden aussuchen, sie küren, aussuchen. Ja?
Ja, ja.
Diese SR-Wechsel. Das ist entscheidend. Ja. Uralte Geschichte. Ja. Altgermanische Geschichte. 2500 Jahre alt.
Oh, spannend.
Der Wechsel.
Ja.
Und der fiel mir ein bei Thüringen.
Mhm.
Und zwar habe ich überlegt, das ist ein altes Thüringen. Die niederdeutsche Form ist Döring. Ne?
Mhm.
Döring ist jemand, der Thüringer ist,
mhm.
Von Niederdeutsch her. Und dann habe ich das R, Dur, die Grundform Dur, mit dem Duisburg, Grundform Dus, kombiniert. Denn im Nordgermanischen gibt es eine wunderbare Sippe bei Dus, Hügel, Berg und so weiter.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, wir haben Dornamen, Dor- und Dornamen in Deutschland, nicht nur Thüringen, die das auch enthalten. Das ist meine Idee, das zu kombinieren. Und sage, wir haben Werners Gesetz, hat beide Varianten, S und R.
Mhm.
Und da habe ich Thüringen das so interpretiert als Hügelland. Und zwar aus folgendem Grund. Hochdeutsch, Plattdeutsch.
Mhm.
Warum sagt man das? Die Leute glauben, Hochdeutsch ist das bessere Deutsch,
mhm.
Plattdeutsch ist das schlechtere Deutsch.
Was ja aber bescheuert ist.
Du hast recht, aber warum sagt man dann Hochdeutsch, Niederdeutsch?
Weiß ich nicht.
Ich brauche eine Landkarte.
Okay, eine Landkarte, ja.
Norddeutschland.
Ja.
Da haben wir das flache Land.
Ah.
Dann kommt die Mittelgebirgsschwelle.
Ja.
Hast du im Kopf, ne?
Ja.
Ungefähr.
Ja.
Und dort spricht man Hochdeutsch, weil es höher gelegen ist.
Oh Gott, ist das ehrlich so einfach?
Ja, das ist so einfach. Mhm. Pass auf, das hat einen Grund jetzt. Oder den Grund nicht, aber das hat für Thüringen keine Grenzen gebrauchen.
Mhm.
Und das Plattenland, Niederdeutsch,
mhm.
Plattdeutsch ist das im niederen Land gesprochene Deutsch. Es
ja.
hat nichts mit einer besseren
ja, gar nichts.
Deutsches zu, sondern es geht
nur
auf die Landschaft. Ich finde das
krass.
Spannend.
Ja, das ist ja? total spannend. Ja.
Ja, und jetzt denkst, ist mir viel klar, also germanische Stämme in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, den Einzelheiten brauchen wir jetzt nicht. Und sie sickern jetzt langsam nach Süden vor. Und wenn du nach Thüringen kommst, hast du das Thüringer Becken.
Mhm.
Ja, und ringsrum siehst du die Berge.
Mhm.
Das ist meine Interpretation. Thüringen bedeutet Hügelland. Und jetzt kommt es. Vor wenigen Wochen erst. Vor wenigen Wochen, das Ganze ist 2001,
mhm.
das ist 20 Jahre her, vor wenigen Wochen gucke ich durch unseren neuesten Band über die niedersächsischen Ortsnamen, Emsland. Mhm. Und da gibt es die Ortsname Klein und Groß Dörgen. Mhm. Und das Dörgen hat die alte Form bereits um 1000 Thüringon.
Ach.
Und das ist dieselbe Form wie in Thüringen. Das heißt,
jetzt müsstest du einmal hinfahren, um zu gucken, ob es da Hügel
gibt. Haben wir schon. Es gibt, man kann das in der Part sehen auf der Karte, aber ich will das so vorhin sagen. Mein Aufsatz Thüringen ist von allen Experten abgelehnt worden. Mhm. Haben gesagt, okay, das geht überhaupt nicht, du Ulf, aus dem und dem Grund. So ist das ja bei Wissenschaftlern. Ne? Mhm. Man glaubt ja nur das, was man selbst geschrieben hat. Mache ich auch. Okay, abgelehnt. Und jetzt habe ich aber, vor ein paar Wochen, finde ich diese Entsprechung, eine einwandfreie Entsprechung zum Ausdruck, und der ist garantiert auf Hügel. Und jetzt bleibe ich bei meiner Thüringen-Deutung.
Ja? Ja, das verstehe ich.
Das alles ist vor klar. Ein paar Wochen passiert. Und dann, letzte Bemerkung für heute. Mhm. Ich muss einen Aufsatz schreiben über Landteilung. Die alten Germanen haben früher...
Oh, jetzt klingelt das Telefon. Jetzt müssen wir einmal, einmal kurz Pause machen. Ja. So, jetzt ist das Telefonat vorbei. Nochmal, wo waren wir? Bei Landteilung.
Ja, ich sollte einen Aufsatz schreiben über Landteilung. Mhm. Die Sache ist die, dass die alten Germanen, wenn sie ein neues Stück Land erobert hatten, bekommen hatten oder was auch immer, es verteilt haben. Mhm. Und weißt du wie? Sie haben Stöckchen geworfen.
Ach Gott.
Und das wird beschrieben bei Tacitus in der Germania. Vor 2000 Jahren. Dann wurden auf den Stöckchen wurden Zeichen gemacht, zum Beispiel du kriegst einen Kreis und ich kriege ein Kreuz. Mhm. Und dann wurden die Stöckchen geworfen und dann wurde das Land entsprechend zugeteilt. War vorher ausgemacht, was und wie.
Alles klar. Okay? Ja.
Das beschreibt Tacitus in deiner Germania. Und darüber sollte ich jetzt schreiben, aus namenkundlicher Sicht. Und siehe da, ich habe festgestellt, dass es im Niederdeutschen ein Wort gibt, das heißt Kaveln. Ja, dazu gehört auch der Name von Heidi Kabel.
Ah.
Ja, verhochdeutscht. Und das Kaveln heißt Land mit durch Los zuteilen. Verlosen. Das macht man zum Teil noch heute so bei der Zusammenlegung bei der Flurbereinigung. Weil manches Stück Land, das ist dann so, dass es vielleicht da oder dahin passt. Das wird zum Teil heute immer noch gemacht. Und jetzt komme ich zum Namen Andalusien. Mhm. Andalusien, das las ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor 20 Jahren. Da hat ein Arabist, jemand, der sich mit dem Arabischen auskennt, darüber geschrieben, woher das Wort, der Name Andalusien kommt. Und zwar wird es allgemein interpretiert als arabisches Wort. Mhm. Es heißt nämlich im Arabischen El Andalus. Ne? Das ist die arabische Form. Im Arabisch muss immer ein Artikel davor. El Andalus. Mhm. So kennt man es. Ich schreibe das mal auf. El Andalus. Mhm. So wird es auch in Schriften gebracht und so weiter. Und das hat Heinz Happ, der Name fällt mir wieder ein, interpretiert. So stand es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, kurzer Bericht. Mhm. Er sagt, das ist eine Arabisierung eines an sich gotischen Wortes. Kommen wir gleich drauf. Und zwar heißt es eigentlich Landalus. Ja?
Okay.
Landalus. Und das L da vorne haben die Araber als Artikel aufgefasst und daraus L gemacht. Landalus, das ist die Form. Und da sagt der Arabist, die Germanen haben ihr Land früher durch Verlosung aufgeteilt und zugeteilt. Und Gregor von Tours im 6. Jahrhundert, ein berühmter Zeitgenosse, beschreibt, wie die Westgoten Länder verteilt haben, nämlich auch auf diese Methode. Und dazu muss man wissen, dass die westgotischen Stämme 250 Jahre lang in Spanien und Portugal die Herrschaft inne hatten. Die westgotischen Stämme, germanische Stämme. Die haben eine ganze Reihe von spanischen Personennamen, die auf germanische Wörter und Namen zurückgehen. Zum Beispiel Alfonso.
Ja, oh ja.
Ne?
Ja.
Ist ein Alfons, ne, eigentlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Mhm. Ja. Und da gibt es eine ganze Reihe, da steht drüben steht ein Buch über die westgotischen Namen. Und er hat nun die Idee, aha, das ist eigentlich ein germanisches Wort hier. Mhm. Und zwar Land. Und dann kommt das gotische Wort für Verlosung. Land, Chlot. Chlot ist das Wort, das Los, was wir heute haben.
Ja. Mhm.
Das heißt im Gotischen noch vor 1500 Jahren Chlot und dann S dran. Und dann bedeutet Andalusien westgermanisch Landverlosung. Mhm. Durch landlos geteiltes Land. Das ist seine Idee.
Ach,
und ich finde sie genial.
Ja, cool. Okay.
Und so viel zu heute zum Jahr 2001.
Ich hab gerade überlegt, wie kann man diese Folge nennen, weil wir haben so viel gehabt.
Aha.
Also wirklich Wahnsinn, da muss ich mir noch mal was überlegen. Ja, schön. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben.
Papa. Ja, finde ich auch, super.
Und dann gucken wir jetzt mal, jetzt gibt es nämlich gleich Essen, was die Mama Schönes gekocht hat.
Richtig,
ne?
Sehr schön. Danke und liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Uns schon.
Ja, mir auf jeden Fall. Tschüss.
Tschüss.
Danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch an der ein oder anderen Stelle eine positive Bewertung. Über Follower freut sich mein Vater bestimmt auch. Ein wichtiger Hinweis noch am Schluss. Bitte seht davon ab, um kostenlose Namenerklärungen zu bitten. Das ist bei der Menge an Zuschriften, und die könnt ihr euch nicht vorstellen, die mein Vater bekommt, einfach nicht möglich. Und außerdem lebt ein Team um ihn herum von seiner und ihrer Arbeit und nur von Luft und Liebe kann man halt nicht leben. In diesem Sinne bleibt fair und alles Gute, bis zum nächsten Mal.